Erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen.
Das ist das letzte große Kapitel, der letzte große Abschnitt in diesem Buch, Leben mit Vision. Und es findet darin ja einen Abschluss. So kann man es vielleicht sehen. Vielleicht sehen wir es auch eher so als Startschuss, dass wir sagen, so in der Theorie haben wir jetzt eine ganze Menge gelesen. Jetzt mal los. Lasst uns losgehen. Wir wurden erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Die Kapitel vorher, da ging es ja sehr stark darum, dass wir uns als Geschöpfe Gottes sehen, die uns, einen Schöpfer, der uns in dieses Leben gestellt hat, der uns beauftragt hat, dass es darum ging, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben und dass wir, ja, dass wir ihm ähnlich werden sollen, dass unser Wesen, unser Leben verändert werden soll durch ihn. Und jetzt hier im Abschluss geht es um diesen Auftrag. Vielleicht ist es euch das auch schon mal gegangen, so als kleinen Einstieg, wenn irgendwo ja ein Kind neu angekommen ist, da ist ein Baby, oder auch wenn sie, ja, so ein, es gibt so ein gewisses Alter, da guckt man immer, wird darauf hingewiesen, ja, sieht ja nicht der Mama wie aus dem Gesicht geschnitten oder dem Vater oder hier, und alle sind sich da ganz einig, und ich muss gestehen, ich stehe da ganz oft daneben und sage, ich sehe das gar nicht unbedingt immer so. Nicht, dass es nicht so wäre, aber mir fällt das nicht unbedingt immer so direkt auf, dass die Ohren jetzt vom Papa sind und die Nase von der Mama oder wie auch immer. Mir geht das dann oft so, wenn solche Burschen dann größer geworden sind und irgendwie mit einem Dreirad oder einem Fahrrad durch die Gegend heizen, und dann sage ich mir, das habe ich doch bei dem Vater schon mal gesehen. Ich glaube, das ist mit unserem Christsein vielleicht auch so. Das steht uns nicht wirklich ins Gesicht geschrieben, dass wir Christen sind. Das kann man unserem Gesicht nicht unbedingt ablesen. Aber man kann es vielleicht daran erkennen, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir unser Leben in ja, verschiedenen Situationen einfach gestalten. Ein Leben, das mit Jesus geführt wird, das wird in eine gewisse Richtung geprägt. Und auch den Jüngern damals ist es so gegangen, je länger sie mit Jesus gelebt haben, desto mehr ist ihnen wichtig geworden, was Jesus wichtig war. Sie haben das getan, was er getan hat. Manchmal, weil sie einen direkten Auftrag bekommen haben. Ich denke, in vielen Situationen sicherlich einfach, weil ihnen das wichtig geworden ist und weil sie das von Jesus gelernt hatten. Bevor Jesus die Jünger dann endgültig verlassen hat, da hat er ihnen nochmal ganz eindeutig und endgültig erklärt, was ihm wirklich am Herzen liegt. Und ich möchte da jetzt einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium vorlesen, den Missionsbefehl, die letzten Verse des Matthäusevangeliums. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten, das sagt Jesus. Darum geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. An einer anderen Stelle fasst Jesus das so zusammen, so wie der Vater mich in diese Welt gesandt hat, so sende ich auch euch. Ganz kurz und ganz bündig. Lebt so, wie ich gelebt habe. Tut das, was ich getan habe. Liebt so, wie ich geliebt habe. Ein, ja, durch alle Zeiten hindurch ein weltweiter Auftrag, den Jesus seinen Kindern, seiner Gemeinde gibt. Das ist etwas, ja, das ist vielleicht unerreichbar groß. Diese Sache, die uns Jesus da aufträgt. Es geht um Veränderung in dem Leben von Menschen. Es geht darum, dass Menschen beeindruckt sind von dem, was Jesus getan hat, vorgelebt hat, was er ist, und dass sie das weitergeben sollen. Es geht darum, dass weltweit, egal in welcher Kultur, egal in welcher Zeit, Menschen von dieser Person Jesus Christus beeindruckt sind und sagen, ja, darauf lasse ich mich ein. Das verändert mein Leben, das ist gut. Das ganze menschliche Elend, unsere Sünde, können wir bei ihm abladen. Weil Jesus sich dafür hat bestrafen lassen. Weil Gottes Zorn dann auf ihm lag. Die ganze Rebellion in meinem Leben, in unserem Leben, gegen alles Göttliche, das hat Jesus getroffen, das hat er für uns getragen. Das gilt es, in diese Welt hineinzutragen. Und Jesus hat das getan, in einem kleinen Ausschnitt dieser Welt, aber er hat das sehr leidenschaftlich getan. Das wird an vielen Stellen in der Bibel immer wieder deutlich, wie sehr ihn das bewegt hat. Und heute kann man fast sagen, da gibt es Tausende, da gibt es Millionen Menschen, die Jesus geliebt haben, durch die Jahrhunderte hindurch, bis heute. Wer kann schon das menschliche Herz verändern? Lebensgewohnheiten vielleicht ein bisschen, aber das menschliche Herz wirklich verändern, das kann nur Jesus. Und wahrscheinlich ging es den Jüngern damals genauso, wie uns das heute geht. Wenn wir diesen großen Auftrag sehen, das Evangelium in die Welt zu tragen, letztlich Menschen dazu zu bewegen, diesem Jesus nachzufolgen. Was kann man denn da für Gedanken haben, außer ich fühle mich damit total überfordert. Wie soll ich das denn schaffen, wenn man diese große Aufgabe, diese große Not überall sieht? Und vielleicht auch so diese Erfahrung, das klang heute Morgen an, ja, ich habe es ja auch vielleicht schon probiert. Ich habe diesen Mutanfall bekommen, aber wie oft habe ich ihn denn auch schon nicht bekommen und habe das Evangelium nicht weitergesagt? Dann hat es eben nicht geklappt. Ich glaube, man kann anhand dieses Auftrages bedrückt werden, auch wenn man die Größe sieht, was Jesus da im Blick hat, nämlich die ganze Welt. Ich fand es sehr, sehr schön, dass der Rick Warren in seinem Buch diese Perspektive so ein bisschen, er hat sie nicht weggenommen, aber für jeden Einzelnen persönlich ein bisschen verkleinert hat. Es hilft mir nichts weiter, wenn ich da frustriert bin von dieser großen Perspektive, aber es hilft mir weiter, wenn ich sagen kann, ja, es geht jetzt nicht um Millionen Menschen oder um 100 Menschen oder um 10, sondern vielleicht fasse ich einfach erstmal einen Menschen in den Blickpunkt. Wie kann ich das weitergeben, was mein Leben erfüllt, an einen einzigen Menschen? Mich nicht erschlagen lassen von der Größe des Auftrages, sondern einfach mal für einen kurzen Moment nachdenken. Mach das mal, hier oder zu Hause. Wirklich mal innehalten, vielleicht die Augen mal zumachen, mal so vor den Augen so diese Menschen, mit denen wir so zusammenleben, die wir so kennen, so Revue passieren lassen, einfach mal sagen, ja, wer ist denn da? Wem möchte ich, könnte ich das Evangelium denn weitersagen? Ich glaube, Jesus würde uns Menschen zeigen, die das Evangelium brauchen. Jeder Mensch braucht das Evangelium ganz dringend. Ein Mensch für Jesus, einen für Jesus gewinnen. Ich denke, das ist etwas, was bei aller Größe, die da immer noch dahinter steckt, hinter einem solchen Auftrag. Aber das ist etwas, was letztlich vorstellbar ist. Einen Menschen für Jesus gewinnen. Und wenn man sich vorstellt, ja, wie gut würde das denn einem Menschen tun? Das ist doch das Beste, was einem Menschen passieren kann, wenn er Jesus wirklich kennenlernt. Vielleicht muss man sich das immer wieder mal bewusst machen. Es kann einem Menschen eigentlich nichts Besseres passieren, als eine Begegnung mit Jesus zu haben. Ich finde es schön, wenn man so ins Neue Testament hineinguckt, dass man da ganz, ganz selten Einzelkämpfer sieht, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Wenn Jesus Leute beauftragt hat, dann hat er immer Teams gebildet, dann gab es immer Gruppen. Der Paulus ist nicht allein durch die Gegend gezogen, auch der Petrus nicht. Oder der Barnabas, oder als Jesus seine Jünger ausgesandt hat. Die waren immer mindestens zu zweit und dann sind sie losgezogen. Und ich glaube, das ist letztlich auch der Grund, weswegen Jesus uns in eine Gemeinde stellt, weil wir einander brauchen und weil wir auch einander brauchen, wenn es darum geht, diesen Auftrag zu erfüllen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, da liegt immer eine Teamarbeit von vielen anderen dahinter. Das ist ganz selten so, dass da nur einer dran beteiligt war. Das geht vielleicht los mit den Eltern und den Großeltern, die jahrelang gebetet haben für einen Menschen. Das geht weiter mit Mitarbeitern im Kindergottesdienst, in der Jungschar, die einfach das von der Bibel weitersagen und eine Saat in Menschen hineinlegen. Da können wir an Arbeitskollegen, an Nachbarn denken. Das sind viele Kontakte oft. Auch so ein Buch wie Leben mit Vision kann so ein entscheidender Ausschlag sein. Und das alles setzt sich zusammen. Gott hat uns da in ein Team hineingestellt. Und das alles zusammen bewirkt im Endeffekt irgendwann, dass ein Mensch eine Entscheidung trifft. Und ich möchte jetzt gerne noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament vorlesen, wo auch so ein Team von Leuten am Werk war. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Jesus war noch relativ neu in seinem Dienst. Er ist nach Kapernaum gekommen, wahrscheinlich zum ersten Mal. Er wohnt, so wie das aussieht, wohl bei Petrus zu Hause. Er hat vor kurzem einen schwer erkrankten Mann geheilt, gesund gemacht. Das ist in die Lande gezogen, das hat sich herumgesprochen in dieser Stadt Kapernaum. Er zieht sich zurück und irgendwann taucht er wieder auf und die Scharen von den Menschen, die folgen ihm, die wollen einfach etwas von ihm hören, wollen vielleicht auch, dass er wieder heilt, wie auch immer. Und Jesus zieht sich in ein Haus zurück, heißt es da, wahrscheinlich das Haus des Petrus an dieser Stelle. Und dann geht die Geschichte weiter. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie wollten ihn in das Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hereinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf einer Tragbare in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben aber sah, sagte er zu dem Mann: Deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer: Was ist das? Wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann den Sünden vergeben? Jesus aber merkte, was sie dachten, und er sagte zu ihnen: Was habt ihr für Gedanken in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Ihr aber sollt erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, geh umher. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor allen Augen auf. Er nahm seine Tragbare, auf der er gelegen hatte, und er ging heim, Gott lobend und preisend. Und da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht: Heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen. Bei all dem Wunderbaren, was in dieser Geschichte passiert, also ich bleibe eigentlich immer an diesen Männern hängen. An diesen vier Freunden des Gelähmten. Das ist doch ein Ding, was die machen. Und ich habe auch einfach so den Eindruck, dass das eine Geschichte ist, die uns als Menschen, die wir das Evangelium weitersagen wollen, ermutigen kann. Einfach ein paar Gedanken anhand dieser Geschichte, was solche Menschen ausmacht. Zum ersten einmal, diese vier Freunde, die machen sich einfach Gedanken, sie machen sich Sorgen um ihren kranken Freund. Das, was sie da sehen, dieses Leiden ihres Freundes, das lässt sie nicht kalt, es bewegt sie, vielleicht quält es sie sogar. Und sie wollen unbedingt, dass da etwas geschieht, dass etwas sich in seinem Leben verändert. Und sie sehen diese Möglichkeit bei Jesus. Das geht sicherlich uns allen so. Wir haben viele Menschen, die wir kennen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Wie oft ist es so, dass man ins Nachdenken kommt über den einen oder anderen, und manchmal wird man ja doch wirklich auch mit notvollen Situationen konfrontiert. Da ist Leid, da ist vielleicht Arbeitslosigkeit, da ist Not, da ist Krankheit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Not, die einen bewegt, und manchmal ist man von solcher Not vielleicht sogar erdrückt, dass man sagt: Ja, ich kann doch im Endeffekt sowieso nicht helfen. Was können wir denn schon tun? Diese vier Männer hatten das gleiche Problem. Sie wollten zwar, aber sie konnten ihrem Freund nicht helfen. Aber trotz allem schauen sie nicht weg. Trotz allem bleiben sie da gedanklich offensichtlich dran, und sie sehen in Jesus einfach diese Hoffnung, diese Möglichkeit, dass da vielleicht einer ist, der doch etwas tun kann. Und ich glaube, diese Haltung, die entsteht nicht von alleine, die fällt einem nicht so automatisch zu. Ich glaube, da muss man mit offenen Augen, mit offenem Herzen leben, offen sein für Gott. Ich merke, dass in meinem Leben diese Liebe zum Menschen, die ist einem nicht angeboren. Der Schlüssel ist für mich eigentlich immer wieder meine Beziehung zu Jesus. In dem Moment, wo ich im Gebet bin, in seiner Nähe bin, da packt einen das dann manchmal und sagt, ja, man wünscht sich, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass mehr Menschen Jesus finden. Doch wieder einen mehr für Jesus sollten wir doch gewinnen. Und ich glaube, darum ist es wichtig zu beten. Das, was uns bewegt, diese Not, die wir manchmal sehen, in Gebeten zu formulieren, um echte Liebe zu bitten für andere Menschen, die wir so oft gar nicht wirklich haben, um Möglichkeiten zu bitten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und auch darum zu bitten, dass Gott Menschen vorbereitet. Diese vier Freunde machen sich Sorgen um ihren Kameraden. Der zweite Gedanke anhand dieser Geschichte, sie glauben aber auch, dass Jesus ihren Freund retten wird oder dass er helfen kann. Und ich glaube, das ist oft ein ganz schwieriger Punkt, wenn wir so die Probleme des Alltags sehen, wenn wir mit diesen konfrontiert sind. Das wirklich Glauben, Jesus kann helfen. Jesus ist ein Fachmann für diese Unmöglichkeiten unseres Lebens. Und wie oft habe ich mich schon dabei erwischt, dass ich es vielleicht nicht wirklich geglaubt habe. Dass ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt mit diesem Menschen so herausfordernd bete, was passiert denn hinterher, wenn es nicht eintritt, wofür wir dann gebetet haben? Und dann lässt man das Gebet vielleicht doch sein oder formuliert es schwächer, als man es eigentlich möchte. Kann Jesus wirklich helfen? Ist er wirklich derjenige, der, egal in was für einer Situation ein Mensch steckt, egal wie groß die Not ist, dass er genau der Richtige ist, der einem Menschen segnen kann, einem Menschen helfen kann? Ich glaube, diese vier Freunde hatten nicht wirklich eine Vorstellung, ja doch eine Vorstellung vielleicht schon. Sie haben sich gewünscht, dass ihr Freund gesund ist, das sicherlich. Aber sie wussten letztlich nicht, wie Jesus darauf reagiert, wenn sie zu ihm kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihnen vielleicht sogar ein bisschen komisch war. Sie bringen da einen Kranken, das Erste, was Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weiß ich nicht, ob das gewesen ist, was sie erwartet haben. Aber es wird deutlich, Jesus möchte diesem Menschen wirklich umfassend helfen. Es geht ihm nicht nur um das Vordergründige, um das Körperliche, sondern es geht um den ganzen Menschen, um seine Seele, um seine Ewigkeit. Und es bleibt ja nicht dabei. Dieser Mensch wird geheilt, dieser Mensch wird gesund. Jesus macht das manchmal ganz anders, als wir das erwarten. Aber ich finde es interessant an dieser Geschichte, weil die Betonung einmal anders ist. Es wird betont, der Glauben dieser vier Freunde. Es geht gar nicht so stark in der Geschichte um den Betroffenen selbst, sondern um die Menschen um ihn herum. Dass diese Menschen den Glauben hatten, Jesus kann helfen. Diese Menschen haben so ein Stück weit für ihren Freund geglaubt und die Initiative ergriffen. Wenn wir Menschen, wenn wir Freunden helfen wollen, müssen wir diesen Glauben sicherlich auch ein Stück weit aufbringen für die anderen. Diese Gewissheit, Jesus kann diesen Menschen helfen. Deswegen ist es für mich wichtig, den Kontakt herzustellen, diese Menschen in Berührung mit Jesus zu bringen. Ein dritter Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist, vielleicht gar nicht unbedingt, weil es in dieser Geschichte so steht, aber ich glaube, dass es in diesen Zusammenhang einfach hineingehört. Es geht um das Beten, von dem wir geredet haben, und es geht um das Handeln. Beides gehört zusammen. Von dem Beten, da lesen wir hier gar nicht unbedingt etwas in dieser Geschichte. Aber wir sehen hinterher von diesen Menschen ein kraftvolles Handeln, wie sie ihr Ziel vor Augen hatten und dann einfach darauf losgehen. Völlig ungewohnte Wege. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so. Mir geht es auch so. Da hat man Menschen, da kennt man Menschen, für die betet man vielleicht jahrelang, mehr oder weniger intensiv, aber doch immer wieder, die hat man vor Augen. Und man sieht, da ist irgendetwas. Diese Menschen sind durch Lebensumstände, durch Schwierigkeiten in ihrem Leben gelähmt, den entscheidenden Schritt vielleicht auf Jesus zuzugehen. Und da ist es wichtig, dass man da die helfende Hand, die tragende, die führende Hand einfach reicht, um den Menschen diesen Schritt auf Jesus, diesen Schritt in die Gemeinde, in die Gemeinschaft mit anderen Christen zu erleichtern. Diese Eindeutigkeit, die einfach hilft auf diesem Weg zu Jesus. Diese vier Männer, die haben das offensichtlich beschlossen. Wir wollen unseren Freund zu Jesus bringen. Und dann lassen sie sich von diesen verstopften Gassen und von dem vollen Haus, wo sie nicht rein können, nicht abbringen. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorzustellen hat, was da passiert ist, als sie ihn dann auf dieses Haus getragen, gezogen, gezerrt haben. Keine Ahnung, ob es da eine Treppe gab, wie das gewesen ist. Aber sie lassen sich von Schwierigkeiten, von äußeren Umständen nicht abbringen. Es ist ihnen einfach wichtig, ihren Freund in Kontakt mit Jesus zu bringen. Und ich denke, das ist der letzte Gedanke dazu, dass auch die Schwierigkeiten uns nicht zurückhalten sollen, diesen Kontakt herzustellen. Und einfach nochmal das betonen, es geht um eine Teamarbeit. Es geht darum, dass wir als Gemeinde Menschen in diese Nähe zu Gott bringen. Stellen wir uns allein diesen Gottesdienst vor. Wie viele sind nötig, damit ein Gottesdienst funktioniert? Das fängt schon mit Sachen an, die gar keiner sieht, dass die Stühle ordentlich stehen und dass es sauber ist mit der Moderation, mit der Musik. Wir freuen uns hinterher darüber, dass Kaffee und Tee gekocht ist, um noch im Gespräch zu sein. Es gehört so viel zusammen. Wir können einladen zu Gottesdiensten, zu Gästegottesdiensten, zu unseren Kleingruppen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus zu bringen. Und ich glaube, wir dürfen das von diesen Männern hier lernen, dass wir das mutig tun dürfen. Dass man sich nicht von ersten Rückschlägen abbringen, abhalten lassen sollte. Viel zu leicht geschieht das. Viel zu leicht hat man im ersten Schritt diesen Mut nicht. Und man braucht so einen kleinen Mutanfall. Und ich glaube, die vier, die haben ihn hier bekommen. Sie klettern auf das Haus und im Markus-Evangelium heißt es, sie decken das Haus ab. Also irgendwie ist da offensichtlich sogar Gewalteinwirkung mit dabei. Also das war nichts Außergewöhnliches. Die haben da vielleicht sogar was kaputt gemacht. Ich stelle mir den Petrus vor, den Choleriker, wie der da unten rumgesprungen ist vielleicht. Ja, was macht ihr da oben? Wenn es wirklich sein Haus war, wo man sich getroffen hat. Also für den, der in diesem Haus wohnt, war das sicherlich keine schöne Sache. Wenn die Brocken da plötzlich runterrieseln und dann wird die Trage da runtergelassen. Aber ich glaube, Jesus war begeistert und hat sich gefreut über den Glauben, der letztlich dahinter steht. Und von dieser Einstellung, die diese Männer hatten, ich glaube, von der, da wünsche ich mir für mein Leben viel, viel mehr. Das wünsche ich mir viel mehr, dass mir das nichts ausmacht in der Öffentlichkeit, mich lächerlich zu machen für Jesus. Ist doch egal, was die anderen denken. In der Theorie klar, in der Praxis sieht es dann oft anders aus. Aber sind wir bereit, für unsere Freunde wirklich durchs Dach zu steigen? Irgendwas zu machen, wo keiner mit leben kann, wo vielleicht auch keiner in der Gemeinde damit leben könnte, weil die Ordnung gestört ist. Den Vieren war das erstmal egal. Sie haben nur ihren Freund gesehen, der Jesus braucht. Das war ihnen wichtig, das war das Entscheidende. Einer mehr, der zu Jesus gebracht werden soll. Einer mehr, der Jesus braucht. Und ich möchte mit einer Geschichte, mit einem Beispiel schließen. Ihr kennt diesen Namen sicherlich alle, habt vielleicht das Buch gelesen oder den Film gesehen oder zumindest vom Hörensagen von dem Oskar Schindler, der während des Zweiten Weltkrieges über 1000 Juden gerettet hat in seiner Firma, der praktisch seine ganze Arbeit, seine ganze Firmenorganisation letztlich im Endeffekt nur noch darauf abgestellt hat, Juden zu retten. Einmal hat er seine Firma von einer Stadt in die andere verlegt oder verlagert, nur weil seine Juden von einem Lager ins andere verlegt worden sind und er wollte die alle wiederhaben. Er hat ein unbändiges Vermögen einfach investiert, um einzelne Menschen zu retten. Es sind immer mehr geworden. 1100 waren es hinterher etwa, die er gerettet hat, einfach durch seinen persönlichen Einsatz. Und eines finde ich an dieser Geschichte, an diesem Leben sehr interessant. Als alles vorbei war, als der Krieg vorbei war, das Nazi-Regime nicht mehr war, da hat er sich immer wieder diese Frage gestellt, hätten es nicht mehr sein können? Was hätte ich tun können, um einen mehr zu retten, um einem mehr das Leben zu schenken? Warum habe ich es nicht getan? Oder was hätte ich tun müssen? Das hat ihn offensichtlich Zeit seines Lebens hinterher immer noch bewegt. Ich glaube, wenn wir davon reden, dass wir Menschen in die Nähe Gottes bringen wollen, dass wir Menschen in Kontakt mit Jesus bringen wollen, dann geht es letztlich noch um viel, viel mehr. Es geht um die Ewigkeit, um eine ewige Gemeinschaft mit Gott, um ein ewiges Leben. Einer mehr für Jesus. Vielleicht ist das einfach eine Frage, die wir mitnehmen sollten. Wer könnte dieser eine mehr in unserem Leben sein? Eine Frage, die uns vielleicht doch immer mehr umtreiben sollte. Einer mehr. Stellt euch das einfach mal vor. Wenn wir jetzt hier so sitzen, wir haben hier 140 Stühle stehen, die sind ganz gut belegt. Wenn jeder einen nur mitbringen würde im nächsten Jahr, was das für die Gemeinde bedeuten würde, dann muss ich gar nicht so diesen großen weltweiten Auftrag im Blick haben, aber jeder einen Menschen, was das heißen würde, allein vom Saal her. Einer mehr für Jesus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lasst uns mit einer Person, die Gott uns aufs Herz legt, beginnen, für diese Person beten, diese Person einladen. Jesus ist das Beste, was jedem Menschen passieren kann. Amen.